Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster.
Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste Claudia Bosse, Günther Auer und der an diesem Sendeplatz heimische Herbert Gnauer. Evocation of the Absent Landscapes, eine multisensorische Installation in Kooperation von das Weiße Haus mit der Stockholm University of the Arts. Claudia Bosse, das Theaterkombinat, assistiert von Freunden und Freundinnen. Was kann ich mir unter einer multisensorischen Installation vorstellen?
Es ist ein Raum, den man betritt, wo man mit unterschiedlichen Materialien konfrontiert wird, an denen Elemente Verbindung aufrufen zu Landschaften, die ich aufgesucht habe und mit denen ich gearbeitet habe. Und das ist eigentlich so jetzt, der war so ein Traum nach den nach vielen Jahren, wo ich mich versucht habe, eigentlich im Landschaftsdenken zu üben. Also eigentlich versuchen, nicht nur in Architekturen sich aufzuhalten, sondern zu verstehen, was ist eigentlich anders, wenn man mit der Landschaft, in der Landschaft arbeitet und eigentlich inmitten von diesen unterschiedlichen vitalen Prozessen ist. Wie kann man aus dieser Komposition oder dieser Konstellation was ableiten für Kunsträume? Wie kann man einen Raum schaffen, der sich in anderen Zeitlichkeiten und Räumlichkeiten auf verschiedenen Perspektiven Elemente aufeinander bezieht? Also dieser Raum ist mehr medial und versammelt organisches und anorganisches Material und ist so ein bisschen wie eine, ich habe es jetzt mal genannt, eine materielle Spekulation, wo ich bestimmte Materialien ausgewählt habe und mit denen gerade mitten im Prozess bin, eine Umgebung zu schaffen, die die Personen, die diese besuchen oder aufsuchen, vielleicht an eigene Erfahrungen auch mit Umgebung erinnert.
Nach einem Jahr, etwas mehr als ein Jahr sogar, auf der Brache unter freiem Himmel, ist das Theaterkombinat diesmal wieder unter ein Dach geschlüpft. Konkret das Dach des Weißen Hauses in der Hegelgasse 14 im ersten Wiener Gemeindebezirk. Du hast gesagt, du hast die Erfahrungen mitgenommen. Du hast, oder das Theaterkombinat hat immer so abwechselnd in geschlossenen Räumen gespielt. Kaum je in einem Theaterraum waren eigentlich alles adaptierte Räume oder oft auch gar nicht adaptiert, abgesehen davon, dass Günther Auer ordentliche Soundsysteme hineingebaut hat. Und ansonsten sehr viel unter freiem Himmel. Was hast du da an Erfahrungen mitgenommen?
Ich glaube, wenn ich gerade so nachdenke oder wenn wir eigentlich so betrachten, in was wir uns gerade befinden oder was eigentlich gerade so vielleicht passiert, hat mich irgendwie beschäftigt, wo gab es sowas wie einen Riss oder eine Unterbrechung, dass wir uns eigentlich von Umgebung abgewendet haben. Und ich habe begonnen, darüber nachzudenken, wo eigentlich das Theater her entstanden ist. Und eigentlich ist es entstanden aus Ritualen in der Landschaft, mit der Landschaft, wo Instanzen angerufen wurden, wo man nicht genau wusste, ob diese Anrufung funktioniert, ob man gehört wird oder nicht gehört wird. Und aus diesen Ritualen oder dann später auch Mysterien haben sich dann diese Theaterformen entwickelt, die am Anfang ja immer noch am Rande der Stadt dann waren. Also dann sind die Theater quasi an den Rand der Stadt gezogen, aber noch in die Landschaft, aufs Meer hinaus ausgerichtet. Und dann sind sie in die Stadt gewandert, haben auf der Bühne der Stadt simuliert, während vor der Tür die Stadt war, also so eine doppelte Figur eigentlich gemacht. Und es wurde in einer Konstellation, in einem Bühnenbild, wurden dort Stücke aufgeführt. Und dann, jetzt bin ich so ein bisschen schnell in dieser historischen Tour de France, und irgendwann landeten wir dann, glaube ich, so mit der Moderne in dieser Idee der Black Box und des White Cubes als eigentlich so die Orte, wo das, was man hineingibt, eigentlich so als als herausgelöste Setzung verstanden wurde. Also, dass man gesagt hat, man lässt jetzt die ganze Umgebung herausen, man schneidet es ab und das Subjekt oder die verschiedenen Objekte kriegen eine ganz spezifische Bedeutung in diesen Räumen. Und mich interessiert seit längerem, und das hat sicherlich auch mit der Pandemie zu tun oder auch Erfahrungen außerhalb von Europa zu arbeiten, wie eigentlich dieses Konzept von Kunst, in dem wir uns bewegen, vielleicht viel damit zu tun hat, wie unser Konzept von Welt ist. Also welche Raummodelle oder welche Raumbezüge wir eigentlich in der Kunst praktizieren und was es bedeuten würde, sich wieder mit Landschaften auseinanderzusetzen. Und ich glaube, was ich da mitbringen kann oder mitgebracht habe, ist, dass es eine Vielheit verschieden vitaler Prozesse sind, die auf sehr unterschiedlichen Skalierungen passieren, die alle miteinander verknüpft sind und die einen Ort bestimmen, und sie zugleich aber jede Erscheinung oder jedes Lebewesen eigentlich in komplett andere Zeiträume verweist. Also der gebrochene Stein verweist auf eine tektonische Bewegung vielleicht oder die Spur in dem Stein auf die Eiszeit vor 2 Millionen Jahren, wo jetzt das Moos wächst, oder aber das Insekt und das Blatt, was sich im Wind bewegt und seine Farbe verändert, je nach dem Licht oder dem Verlauf der Wolken. Und ich glaube, diese Art von immer schon belebten, immer schon komplexen, immer schon vorhandenen Prozessen hat mich dann sehr interessiert. Wie kann man eigentlich mit denen oder in Angesicht derer Kunst oder Performance weiterdenken? Und speziell habe ich mich dann, aber vielleicht auch hängt es damit zusammen, wo ich herkomme. Ich komme aus so einer merkwürdig hybriden Stadt, die eigentlich auch eine nationalsozialistische Gründung war, wo Erz gefunden wurde, die dann später als Hermann-Göring-Stadt versucht wurde, umzubenennen und zusammenzunehmen, um quasi auch Verwaltungsbereiche zusammenzufügen, um quasi Waffen zu produzieren mit Zwangsarbeitern. Da gab es auch KZs und so weiter. Und diese Landschaft ist eine verwundete Landschaft. Und diese Landschaft hat verschiedene Schichten in sich, also Industrie und auch dann, nachdem die Industrie nach auch einigen Grubenunglücken dann nicht mehr weiter betrieben wurde, wurden in diesen Löchern in der Erde, wurden dann radioaktiver Müll angesiedelt, der jetzt, also es war so in den 70er Jahren, wurden Metalltonnen mit leicht bis mittelradioaktivem Müll dort hineingeworfen, die aber sich mit dem Salinengrund nicht so gut vertragen haben und dem Grundwasser. Das heißt, da gibt es jetzt ein Problem. Und zugleich werden da weitere Endlager geplant. Also das heißt, mich eigentlich interessiert hat sowohl die Geschichte und die Schichten, aber auch das Materielle, was sich wo versammelt in dieser Umgebung, und begann mich dann auch immer mehr mit verwundeten Landschaften auseinanderzusetzen. Also die markiert sind zwischen quasi menschlichen Eingriffen und, sage ich mal, planetarischen Gewalten, die da aufeinandertreffen. Und wie kann man eigentlich in Angesicht dieser Kräfte, die da wirken und unseren Planeten langfristig verändern, wie kann man mit diesen Kräften eigentlich im Angesicht dieser Kräfte versuchen, Kunst zu machen in dieser Welt, die zutiefst bedroht, gewalttätig und auf Ressourcen aufbaut, die eigentlich der organische Abfall sind von Millionen von Jahren. Und das ist eine sehr spezifische Konstellation.
Das heißt, du bist aufgewachsen an einem mehrfach verwundeten Ort, der heute, glaube ich, Salzgitter heißt?
Genau. Und auch Zonenrandgebiet war. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Also eine Stadt, die nach diesem Zusammenschluss immer an dieser Hunderttausender-Grenze heranschrappte, aber mit 27 Stadtteilen und Dörfern zusammengesetzt und quasi auch in diesem abgeschnittenen Deutschland hing. Bis 89. Also die Zeit, wo ich dort eigentlich gelebt habe. Ich bin eigentlich nach der Wende, habe ich eigentlich diese Region verlassen.
Das heißt, das hat eigentlich von Anfang an in deinem künstlerischen Ansatz eine Rolle gespielt.
Ja, ich glaube, es war mir gar nicht so klar. Also es war so da und es war so durchbrochen. Und einerseits ist man davon ausgegangen, dass das, was da ist, ist Landschaft ist Umgebung und viel später eigentlich über Reisen an andere Orte habe ich erst das Spezifische dieser Umgebung begriffen, was mir gar nicht klar war. Mir wurde auch nie gelehrt in der Schule oder irgendwo, dass diese Stadt mal Hermann-Göring-Stadt hieß und dass es wilde Urbanisten gab, der Nationalsozialisten, die dieses löchrige Gewebe, was man einfach urbanistisch zusammenfügte, mal auch in der Form eines Hakenkreuzes besiedeln wollte. Aber das hat man uns nicht beigebracht in der Umgebung, wo das alles stattfand. Wie häufig das quasi Geschichte sehr ausgewählt nur vermittelt wird.
Um das Biografische kurz abzuschließen, du bist dann anschließend nach Berlin gegangen, an die berühmte Schule Ernst Busch, und hast dort Regie studiert.
Ja, nach kleinen Umwegen nach Süddeutschland bin ich in Berlin gelandet.
Naja, die Streckenführung ist
unterschiedlich. Genau, die Streckenführung ist immer wild und unvorhersehbar.
Beim Theaterkombinat, das sich ja als nomadischer Produktionsorganismus versteht. Ein ganz wichtiges Element in diesem nomadischen Produktionsmechanismus ist das Sound. Seit vielen Jahren schon in den bewährten Händen von Günter Auer. Bei dir war ich mir nicht ganz sicher, ob du heute kommen wirst. Ich freue mich sehr, dass du da bist oder 11.000 Kilometer entfernt sitzt, um aus der Entfernung teilzuhaben und mitzumischen an dieser Produktion.
Ich glaube, ich bin ungefähr 2 Meter jetzt von dir entfernt.
Es macht zumindest den Eindruck.
Ganz abgekürzt.
2,3.
Wir haben uns auch schon berührt, also es ist kein Hologramm oder sowas. Du hast diesmal deine Aufgaben in verschiedenen Produktionen. Einerseits ist es die Installation, die, nehme ich mal an, auch ein Soundelemente hat und Ebenen hat, und andererseits aber auch die Produktionen, die einzelnen der Gäste und des Theaterkombinats, auf die wir noch kommen werden. Sehe ich das richtig?
Ja.
Und jedes Mal verwendest du andere Quellen, um deine Sounds daraus zu produzieren und zu schaffen.
Was die Produktionen betrifft, da bin ich schon ziemlich klar mit meinen Materialien, die ich da verwende. In der Ausstellung selbst jetzt gibt es Klänge, die über Video eingefangen wurden, über Bewegungen, die Claudia in der Landschaft in den verschiedenen verwunderten Landschaften aufgenommen hat von sich. Und die sind sicher ein ganz wichtiger Teil in der Ausstellung. Gleichzeitig wird es eine Ausstellungs-Sound-Architektur geben, würde ich mal sagen. Und es gibt dann noch 2 performative Akte, die Claudia und ich an 2 unterschiedlichen Tagen machen werden. Eine ist am 2. Juli und eine ist am 9. Juli. Eine heißt Evocation of Landscapes.
Absent Landscapes.
Of Absent Landscapes. Und das zweite ist Gregson Landscapes. Und die werden 2 unterschiedliche Spezifizierungen haben, was den Klang betrifft.
Ich vermute mal, dass die Installation irgendwie selbsttätig klingt, im weitesten Sinn zumindest.
Ich habe schon überlegt, ob ich nicht die ganze Zeit über Live-Musik produzieren werde.
Ich hätte es dir auch zugetraut.
Ja, ich trainiere noch, um das körperlich zu schaffen. Im fortgeschrittenen Alter gehen solche super Dinge nicht mehr wirklich ganz astrein. Aber es wird eine Architektur sein oder ein Klang sein, der sich immer wieder neu auflädt, würde ich mal sagen. Also wie sehr das, er ist noch nicht abgeschlossen im Moment, ist es in der Produktion.
Wir sind heute, ist der erste Tag vom Aufbau.
Ja, es gibt aber Vorbereitungsphasen, in denen schon einiges ausprobiert wurde. Und ich bin selbst schon sehr gespannt, was dann erklingen wird in diesen.
Sind interaktive Momente geplant?
Keine Interaktionen in dem Sinn, dass der Klang jetzt bewusst auf den auf die Bewegung eines Besuchers reagiert oder auf Tageszeiten oder auf Helligkeiten oder auf Temperaturschwankungen, die finde ich eher langweilig, ehrlich gesagt. Aber es wird der Besucher selbst sein, der durch seine Bewegungen immer wieder neue Kompositionen herstellen und neue Spuren durch diese Raumkompositionen ziehen wird und vielleicht vergleichbar mit dem, sich in einer Architektur zu bewegen. Und jedes Mal bewegt sich ja die Architektur, die festgebaute Architektur einer Stadt, indem ich unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Wege, unterschiedliche Perspektiven einnehme. Und das ist mehr die Idee, die ich da jetzt in diesem Klang, in dieser Klangwelt vorhabe.
Also man ist eingeladen, den Raum selbst zu erforschen, auch auf Ebene des Sounds.
Wobei in erster Linie das, was gesehen wird und was haptisch erlebbar sein kann und was gerochen wird und was gefühlt wird, in den Objekten oder in den Kombinationen der Objekte der wesentliche Trigger ist, um sich überhaupt dort einzulassen. Ja. Der Klang ist ein Teil davon, aber er ist lang nicht so ein tragendes Element.
Nach der freien Luft und der freien Himmel und geschlossenen Räumen hast du diesmal eine dritte Form eingebaut, habe ich dem Pressetext entnommen, nämlich den virtuellen Raum. Das ist, glaube ich, das erste Mal.
Nee, der ist jetzt hier nicht dabei. Also denn
doch
das
nicht.
War, das, nee, das war eine Überlegung. Also ich muss erst mal sagen, dass jetzt dieses Jahr ist so ein bisschen geklammert, dass einerseits wir weiter Recherchen machen an unterschiedlichen Orten, aber dass dieses Jahr ist eigentlich mal so ein Versuchsjahr, wie kann man Landschaftsdenken eigentlich in Innenräumen üben und was bedeutet das eigentlich in Versammlung von Material, von Zeit. Und die Installation, auf die ich mich unglaublich freue und auch schon ganz viel vorbereitet habe jetzt im Weißen Haus, hat einen Fokus eher auf den Landschaftsbegegnungen, die ich in Schweden und auch besonders in Indonesien gemacht habe. Und später im Jahr, im Anfang Dezember, werden wir das Wasteland, also die Arbeit, die sich lange hinterm Hauptbahnhof angesiedelt hat, mit anderen Wastelands kombinieren und das zu einer Indoor-Arbeit machen im Tanzquartier mit dem Titel Another Wasteland, was ja vielleicht einige Assoziationen weckt. Aber das ist so ein bisschen die Spur für dieses Jahr und wo es dann nächstes Jahr wieder nur hinausgehen soll. Also auch, ich glaube, ich bin immer wieder sehr interessiert, dass man, also ich glaube, das Arbeiten mit den Außenräumen und dieser porösen, unkontrollierbaren Situation ist für mich unglaublich wichtig, auch mit den Künstlerinnen, mit denen ich gemeinsam arbeite. Aber ich möchte auch den Kunstkontext nicht in Ruhe lassen. Insofern auch immer wieder zu überprüfen, was dieses viel materielle oder viel perspektivische oder viel rhythmische, was sich dort findet, wie ist das eigentlich übersetzbar oder als eine Spekulation auszubreiten in Kunsträumen und welche anderen Weisen des Kombinierens der Dramaturgie, der Anwesenheit kann man dort eigentlich finden, wenn man davon ausgeht, es ist keine Narration, die klar nacherzählbar ist, sondern es ist im Grunde ein Mitsein mit unterschiedlichen Materialien und Objekten, die eine eigene Geschichte erzählen und die vielleicht auch die Spuren ihres Werdens ausstellen und zeigen und verweisen. Also so eine Art von anderer Form des mit Material, mit gespurtem Material und Objekten sich in einem Raum aufzuhalten. So kann ich es vielleicht beschreiben.
Die Ausstellung Evocations of Absent Landscapes ist von 30. Juni bis 11. Juli zu sehen. Wobei eigentlich 1. Juli und der 30. ist so eine Art Vorabend.
Genau. Es gibt wir eröffnen am 30. Juli die Installation mit Juni mit einer Performance, die eigentlich so zwei, es kam eigentlich aus dem Gedanken, das heißt, es wird in der Installation wird es Bewegung geben von Material. Also es gibt, wird Bewegung geben von Material, was über die Gravität arbeitet und es wird Objekte geben, die Volumen nehmen im Raum, die berührbar sind, die auch Gerüche haben, und es wird auch wachsendes Material geben oder verwesendes Material geben im Raum. Also es gibt so verschiedene Prozesse, die dort stattfinden, und da habe ich mich gefragt, okay, wie kann man so etwas eröffnen, weil ja häufig geschieht, dass man eigentlich bei Eröffnung den Raum gar nicht mehr wahrnimmt, sondern der eigentlich sich quasi sozial überlagert, was wunderschön ist, wenn viele Menschen kommen, aber trotzdem ist es auch schön, wenn man noch so einen Eindruck hat, was eigentlich diesen Raum ausmacht. Und ich bin dann, weil ein Gründungsmitglied von Theaterkombinat Silke Rosenthal, die ist dieses Jahr verstorben, was ich komischerweise in Genf erfahren habe, wo ich sie auch kennengelernt habe. Und wir haben die allererste Theaterkombinatsperformance 1997, es war mit einem Jelinek-Text im Berliner Podewil, damals im Festival Reich und Berühmt, und es gab eigentlich den Versuch, wie kann der Körper eigentlich zu einem Objekt werden im Raum und zugleich Äußerungen tun, und da waren vier Frauen starr befestigt und standen entblößt im Raum und wurden quasi so zum Objekt und haben dann mit Texten kommuniziert und quasi ein erweitertes Reenactment dieser ersten Performance aufgrund dieses Todesfalls, aber vielleicht auch als Grund eines Denkens in der Zeit, habe ich da vor, mit anderen Körpern und anderen Performerinnen dort stattfinden zu lassen. Und zwar gemeinsam mit der Christa Zuna-Kratki, einer wundervollen Person und Performerin, die schon lange mit uns arbeitet, Larry May, Neja Kokai, mit Rotraud Kern und mit Elias Austaler. Und die werden Teil dieser Eröffnungsperformance sein, auf die ich mich wahnsinnig freue und für die wir schon ein wenig geübt haben. Und da habe ich dir auch die Sounds zukommen lassen, was das sein könnte.
Dann wollen wir da.
Es ist im Probenstadion und es ist nur 3 von 5 Stimmen.
Dann wollen wir da doch gleich mal ein bisschen hineinhören. Ausschnitt des erweiterten Reenactments, wie ich gelesen habe, erweitert auch darum, dass ich hier definitiv eine männliche Stimme auch mitgehört habe.
Nein, das ist eine queere Stimme.
Oh, Verstehe. Pardon, genau. Entschuldigung. Ich habe es nicht falsch gelesen, aber nee, falsch gehört.
Ja, genau. Das Interessante ist, ich habe versucht mit den Evocations, Evocations of Absent Landscapes, zu überlegen, wie können Landschaften, die ich aufgesucht habe, und in diesem Fall hatten mich Freunde, das heißt Irwan Ahmed und Tita Salina, an einen Mat-Vulkan in Java geführt, der entstanden ist Anfang der 2000er Jahre in der Verbindung, dass eine Company Gas Drillings gemacht hat und zugleich gab es tektonische Bewegungen. Und aus diesem Zusammentreffen ist geschehen, dass ein Vulkan initiiert wurde, der seitdem unablässig Matt ausspeit, also Schlamm ausspeit und Teile eines Dorfes, einen Friedhof dieses Ortes quasi verschlungen hat und weiter ausatmet. Also quasi klassischer Fall, wo im Grunde Exploitation of the Earth zusammen mit anderen Bewegungen etwas auslöst, was die Landschaft dort nachhaltig kontaminiert und nicht kontrollierbar ist. Und diesem Ort, das war eine von den Landscape Encounters, die ich gemacht habe dort, die auch als Videomaterial in der Installation aufzufinden sind. Und zugleich hat mich interessiert, was sind Formen, wie eigentlich Umgebungen evoziert werden können. Und dann habe ich begonnen, so kleine Wortpoeme zu machen, die eigentlich nur über Phonetisches und Wörter eine Landschaft aufrufen, die man vielleicht gar nicht kennt. Und das ist hier der Versuch gewesen, diese mit, also es waren jetzt 3 Stimmen, aber es werden dann 5 Stimmen sein, diese quasi über die Stimme oder Wortphonemen Klang aufzurufen als eine Umgebung, also eine Form der Evokation.
Dass du sehr gerne in Zyklen arbeitest und denkst, ist mir seit langem bekannt. Diesmal ist es quasi der längst mögliche Zyklus in deinem Lebenswerk. Es ist ein Reenactment, ein erweitertes, der allerersten Theaterkombinat-Produktion aus dem Jahr 1997.
Ja. Hart, oder? Hart, aber wahr.
Ein Zyklus, von dem du wahrscheinlich nicht gewusst haben wirst, dass es ein Zyklus werden wird, ein Kreis, der heute geschlossen wird, als du ihn begonnen hast, war dir das vermutlich nicht
Nein,
ganz klar?
Natürlich überhaupt ganz gar nicht und es ist auch so verrückt und ich glaube, Theaterkombinat hat sich auch über die Jahre, Jahrzehnte mehrmals transformiert oder also aus einer rein kollektiven Arbeit hat sie es, dann war's eine, war ich die künstlerische Leiterin, aber man hat trotzdem ganz andere Arbeitsethiken und Kollaborationen hochgehalten und jetzt eigentlich so eine Form von, ich sage das eben, Produktionsorganismus, der auf bestimmte Methoden beharrt und bestimmte Kontinuitäten und kollaborative Prozesse besteht und eigentlich immer von Anfang an immer raumabhängig war und dass dieser Raum der Architektur war, jetzt Landschaft geworden ist. Und aber eigentlich immer auch zu hinterfragen, in der Arbeit, die wir betreiben, auch immer, sage ich mal, Formen von Grundlagenforschung zu machen. Also es ist immer eine Frage auch war von Forschung, wie man generell über die darstellende Kunst oder Sound mit Günther, der ganz viel Soundexperimente macht und auch eigentlich vom Klang her denkt, wo ich auch wahnsinnig viel gelernt habe von ihm über die vielen Jahre, die wir zusammen leben und arbeiten. Also eigentlich immer wieder zu versuchen, Dinge zu kombinieren, zu reaktivieren, in andere Verhältnisse zu bringen und deshalb auch dieses Kombinat von seinem, sage ich mal, sozialistischen Echo, was es vielleicht hat, auch immer eine Frage war von einer Art von Kombinatorik von Elementen, also somit auch eine andere Ökologie von Wissen, Methoden, aber auch, dass Dinge sich vielleicht nicht mit einer Arbeit erschöpfen und jetzt wieder das Neue kommt, sondern man sich erlaubt, zurückzugreifen und darüber auch die eigene Praxis zu vertiefen, aber auch einem Publikum zu ermöglichen, dieses Entblößen oder dieses Bohren oder dieses Ausbreiten oder dieses Experimentieren teilen zu können, als vielleicht eine sehr besondere Weise des Betreibens der Kunst in einer Zeit, die ja unglaublich nach schnellen neuen Ereignissen schreit und schnell was aufgebraucht hat in ihrer Ökonomie der Aufmerksamkeit. Also insofern bin ich auch unglaublich stolz auf diese jetzt ja doch fast 30 Jahre, die sich so eine künstlerische Praxis spannt unter dieser Bezeichnung und seiner Vielräumigkeit auch der Veränderungsprozesse.
Das Tempo bei Theaterkombinatproduktionen ist immer ein ganz eigenes und entspricht nicht dem schnelllebigen Tempo unserer Zeit. Greift es aber auf, immer wieder.
Ja, es stimmt. Und ich muss auch ehrlich sagen, manchmal, also ich habe jetzt auch, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe ja seit Januar letzten Jahres, deshalb ist auch die University, Stockholm University of the Art, ein genannt dort, gemeinsam mit dem Weißen Haus, was ich einen ganz wunderbaren Ort finde und mit wahnsinnig tollen Leuten, engagierten Personen betrieben, mit einer ganz klaren kuratorischen Ethik, habe ich ja letztes Jahr einen PhD begonnen in Stockholm, weil ich zu unseren anderen Zeiten des Produktionskunstmachens und Produktionsdenkens irgendwie nochmal einen anderen Raum haben wollte, um eigentlich Methoden und Motive noch mal anders sacken zu lassen und zu bedenken. Und deshalb spinnen sich hier auch Dinge zusammen oder greife ich Dinge auf, die auch Teil meines PhDs war, sowie auch eine der Performances, die ich gemeinsam mit Günther machen werde am 2. Juli, haben wir bereits in Stockholm aufgeführt, in Welt, auch als Teil meines PhD-Research-Prozesses. Also insofern verbinden sich Sachen und man holt auch wieder Material und Erfahrung wieder her, weil es ja sehr interessant ist, wie sich Dinge wieder verbinden oder konfrontieren lassen. Und gerade auch, das ist vielleicht das Experiment mit Evocation of Absent Landscapes. Wie kann man eine Ausstellung machen, die sich als Ausstellung ernst nimmt und diesen Raum dieser eigenen Begehung, Erfahrung, Dramaturgie offen lässt und zugleich diesen Raum wieder wirken lassen auf performative Interventionen und Arbeiten, ohne sie aber zum Hintergrund nur von Ereignissen zu machen. Und wie können auch wieder Performances, die es vielleicht schon gibt, oder auch Künstlerinnen, die ich eingeladen habe, auf diese Umgebung reagieren, indem man auch davon ausgeht, dass die Umgebungen, in denen wir denken, wahrnehmen, artikulieren, Teil sind unseres Denkens. Also dass es quasi ganz stark um eigentlich ein situiertes Wissen geht, dass die Anordnung in einem Raum oder die Komposition der Elemente oder die Ereignisse in einem Raum was damit zu tun haben, wie wir uns als Körper in dem verorten, was und wie wir uns dort orientieren, denken, handeln, fühlen.
All das zu erleben im Rahmen der Ausstellung, der Installation sowie von 5 Performances zwischen 30. Juni und 11. Juli. Öffnungszeiten Dienstag, Mittwoch, Freitag 13 bis 18 Uhr, Donnerstag 13 bis 20 Uhr, Samstag 11 bis 14 Uhr, am 7. Tage ruht die Kunst. Es sei denn, sie wird extra hervorgerufen, weil es gibt auch Termine nach Vereinbarung, habe ich gesehen. Also ganz sicher ist das auch. Das Ganze in der Hegelgasse 14 im Weißen Haus, 1010 Wien. Günther, wie kommt der Sound in die Kombination des Theaterkombinats? Sprich, wie gehst du an Räume, an Areale, an Gegenden, muss man sagen, an Häuser heran, die Schauplatz deiner nächsten Soundarbeit werden?
An und für sich ist es ganz einfach. einfach herangehen, ja. Und dann flüstert einem schon etwas ein, das dann verfolgt wird und dann vielleicht Sinn macht oder weniger Sinn macht, zu sprechen beginnt oder nicht zu sprechen beginnt. Ich glaube, das Wesentliche ist immer, einmal durchlässig zu sein. Wenn ich eine Arbeit beginne, versuche ich einmal so wenig wie nur möglich vorzuplanen, sondern so weit wie möglich alles zu hören, zu sehen, zum Misszuverstehen. Ich glaube, die Missverständnisse sind ein wesentlicher Teil meiner Arbeit, die dann irgendwie Räume erschaffen, die ich nicht denken konnte. Gerade dieser Umwege, die dann eigentlich zu interessanteren Zielen führen als die Wege, die auf etwas aufbauen, von dem ich schon weiß, was ich will. Aber das hat auch ein bisschen mit meiner Historie zu tun, dass dieser Wechsel zwischen zeitlichem Denken, räumlichem Denken, zwischen Arbeiten, die einer Räumlichkeit gewidmet sind und Arbeiten, die einer Zeitlichkeit unterliegen. Bevor ich mit Theaterkombinat gearbeitet habe, habe ich sehr viel über mit Ausstellungen gearbeitet, mit Klangausstellungen gearbeitet, die keinen Anfang, kein Ende gehabt haben in dem Sinn, sondern über Jahre durchgelaufen sind. Es ist eine komplett andere Herangehensweise, als wenn man in eine Zeitlichkeit hineingeht. Und diese Zeitlichkeit hat aber wieder ganz viele Schärfen, beziehungsweise Denkmöglichkeiten, die zu einem Schärfungsprozess des Verstehens, was Klang ist und was Sound ist, generell zu tun. Und ich finde das total spannend, dass wir jetzt plötzlich wieder in einem Ausstellungskomplex sind, das ein ganz anderes Verfahren an und für sich hat, aber sich überhaupt nicht unterscheidet zu dem Begriff des Klangs oder zum Sound prinzipiell mal für mich. Ja. Also ich verstehe schon lange nicht mehr Sound als Musik. Ich kann mich in diesen musikalischen Parametern nicht mehr wirklich aufhalten. Die musikalischen Verarbeitungsverfahren ist für mich vielmehr ein Durchlassen, ein durch mich hindurchgehen, durch etwas schaffen, das vielleicht etwas tatsächlich mit Architektur zu tun hat, aber eine Architektur, die fließend ist, die nicht wartet, die nicht steht, sondern auch in einer Zeitlichkeit jetzt wieder eingeschrieben ist. Und so macht es dann wiederum nicht mehr sehr viel Unterschied, ob ich jetzt zeitlich oder räumlich arbeite, weil es ein fließender Zugang ist oder ein fließender Zustand ist. Und auch im Moment des Live-Machens, Live-Musik-Machens, ist es eher ein durch mich hindurchgehen, in den Raum hineingehen, wieder von dem Raum aufgeladen zu werden, den ich mitgeformt habe oder den Objekte, Besucher, Performerinnen mitgemacht haben und den wieder reinlassen und den wieder rauslassen. Hier ist es spannend, weil es Objekte sind, die mir da begegnen werden in dem Raum. Hier sind es Videos, hier sind es andere Personen, Körper, die da drinnen sind, hier sind es Lichtverhältnisse, was auch immer da reingeht. Und meine Aufgabe wird es sein, so wie es in den letzten Performances und auch Ausstellungen war, mich so weit wie möglich offen zu halten und nicht in einen Rahmen mal drinnen zu sein, der dann nur was abgearbeitet haben will. Und deswegen ist die Antwort jetzt ein bisschen weiträumiger geworden.
Also ich stelle mir jetzt vor, dass du den Raum aufsuchst und erhörst, sagen wir mal. Schaust, was für Material dort vorhanden ist bereits und was durch die Produktionen, in diesem Fall Claudias Installationen, da noch dazukommt und was das von sich mal für Klänge von sich gibt. Wenn du sagst, dass dir die Musik zu eng geworden ist, denke ich, dass du anstelle des Tones den Klang an sich setzt.
Ich sehe, es sind die Begriffe zu finden, die richtigen Begriffe zu finden, sind schwer, weil man kann sehr schnell mal etwas, so Metaphern finden für irgendetwas, das einer visuellen Entsprechung sehr nahe kommt, aber es ist nicht, ich würde schon von Landschaften reden, ich würde von Welten reden, ich würde von Reisen reden, aber all das ist falsch, ja. Aber gleichzeitig ist es etwas, das anstreift, das ist vielleicht, es ist etwas sehr Flüssiges, es ist etwas sehr nicht Vorhandenes, Sound generell dringt durch harte Wände durch. Wenn du die Studiotür, auch wenn du die Studiotür geschlossen hast, wenn du sehr laut bist hier, dann hört man es draußen. Es geht durch. Es ist etwas, was keine visuelle, keine Materialität in dem Sinn hat, sondern etwas, was aber trotzdem unglaublich ungeheuerlich sein kann, unglaublich groß, unglaublich klein. Aber all das ist schwer, ja. Und dem möchte ich mich stellen, das möchte ich offen halten, das möchte ich auch nicht unbedingt klar benennen müssen. Ich weiß nur, dass es sehr weit weg ist von dem, wo ich mit Musik oder Klang und Sound gestartet bin, irgendwann einmal vor 140.000 Jahren, so in dem Sinn.
Vielleicht, was Günther beschreibt, also wenn ich ihm jetzt so zuhöre, hat das eigentlich auch, glaube ich, total viel damit zu tun, dass diese Reziprozität von in einer Umgebung zu sein und überhaupt nicht oder vielleicht, ich glaube, was du als Hörprozess beschreibst, finde ich so, hat, glaube ich, sehr viel zu tun, zum Beispiel, wie ich versuche, Landschaften zu begegnen. Das heißt,
aber es ist nicht nur ein Hörprozess, also das ist etwas, was...
Ja, ist interessant, ja. Aber vielleicht als Listening, wo man quasi, oder eine Art von Zulassen von einer oder wo ich rauf finde, dass es vielleicht eine Art von Reziprozität gibt, in dem, wo man sich befindet und wie man sich befindet und dass in diesem Jetzt oder in diesem Augenblick man nicht versucht einzuordnen von dem, also jetzt rede ich über meine Landschaftsbegegnung, dass man nicht versucht einzuordnen von dem, was man schon weiß, sondern eigentlich das Wissen in Gefahr bringt, was man weiß, indem man sich in verschiedene sinnliche, taktile und unterschiedliche Verhältnisse setzt. Und dieses Tun oder diese Bewegung wiederum im Raum auch hinterlässt, also auch eine Bewegung hinterlässt oder ein Handeln hinterlässt, was da wieder zurückklingt. Aber das Handeln sich wiederum auflädt oder meine Bedingung verändert, dass ich mit den Fingern im Schlamm stecke und über das, dass ich mit den Fingern im Schlamm stecke, nehme ich diesen Raum wieder anders wahr, diese Landschaft anders wahr. Also es ist eigentlich so eine Art von sehr großer Öffnung, die zugleich all dieses Wissen, was wir in uns tragen, was uns geprägt hat, natürlich verkörpert und in Bewegung versetzt und zugleich zum Vergessen oder riskiert, weil es sich dort in diesem Augenblick einer Umgebung aussetzt. Mhm. Und aus dem heraus eigentlich dieses künstlerische Formulieren passiert. Dass der Körper dort ein Instrument ist, das sich in Verhältnis setzt.
Ja, und das ist, es ist ein ganz, ganz sinnlicher Prozess. Ich begreife mich als einen Behälter, mehr oder weniger, auch dieses Wort ist falsch, aber ich verwende es mal, mit ganz vielen Öffnungen, mit Sinnesöffnungen. Und diese Sinnesöffnungen, die trenne ich nicht in mir und sage jetzt, ich höre nur oder ich sehe nur, sondern es passiert etwas Komplettes in mir, auch eine räumliche Empfindsamkeit, wo ich gerade bin, ein Verlust, eine Leere, eine Enge, was auch immer da mitspielt. Und all das ist eigentlich der ausschlaggebende Impuls des Machens, was dann wieder in den Raum geschoben wird oder gegeben wird und dieser Raum sich dadurch wieder verändert und dann wieder hineingeht. Und das ist das, was ich auch bei Claudia wahrgenommen habe in ihren Arbeiten im Raum mit dem Merapi-Vulkan zum Beispiel. Also sie macht etwas, aber dieses Machen verändert nicht nur sie, sondern verändert den Raum, den sie wahrnimmt. Und diese Wahrnehmung kommt zurück in sie und bewegt sie oder es gibt Impulse und das geht wieder raus. Und es ist ganz wie, so sehr wir von unterschiedlichen Ebenen kommen, des Künstlerischen, gibt es doch eine sehr... ziemlich gemeinschaftliche oder sehr nahe Verständnisform von dem, was wir da tun.
Den Eindruck habe ich allerdings auch, wenn ich mir Produktionen des Theaterkombinats ansehe. Am dritten Tage, naja, ich sehe es jetzt nicht nach, Samstag, 4. Juli, gibt es eine Reaktion auf deine Installation Luise Ahl. eine schwedische Künstlerin, zurzeit Stockholm-based. Ich habe ein bisschen DuckDuckGo befragt und habe mich gewundert, an wie vielen Stellen sie schon based gewesen ist. Das kommt nämlich in den Suchergebnissen dann oft an erster Stelle. Ich nehme an, ihr kennt euch aus Stockholm.
Wir kennen uns aus Stockholm. Genau, sie ist auch in meinem Jahr. Also, und ich finde ihre Praxis sehr interessant, weil sie hat auch Audiodeskriptorin gelernt und ist auch Performerin und Choreografin und versucht im Grunde mit der Form sie wird auch engagiert von Dramaten, dass sie quasi für sehbeeinträchtigte Personen die Aufführung beschreibt. Aber sie benutzt diese Audiodeskription auch als ein Mittel für ihre künstlerische Artikulation. Das heißt, dass sie, wie sie etwas beschreibt, auch für die Personen, die das sehen können, im Verhältnis auch ist zu dem, wann etwas erscheint und wie man etwas sieht. Und dann war ich sehr neugierig, habe ich sie eingeladen, weil sie ist zufällig hier, und habe sie gebeten, dass sie eine Beschreibung macht der Installation, und bin auch, wie sie das benennt oder wie sie auch benennt, wie das schwarze Sand rieselt und im Verhältnis steht so mit dem rostigen Metall, oder wie das im Verhältnis steht mit den Videoprojektionen, die im Grunde meine Begegnung mit verschiedenen Landschaften zeigen, oder wie sie das dann beschreibt, vielleicht zum Klang, aber den hört sie ja, und wie sie das dann beschreibt zu vielleicht den Pilzen, die Installation besiedeln, oder wie sie das dann beschreibt mit den Wollobjekten, die ich gebaut habe oder an denen ich gerade arbeite, die ich skulpturiert habe im Verhältnis zu dem Latex und anderen Materialien. Also ich bin sehr neu, ich freue mich darauf, und es ist im Grunde wie eine kollegiale und sehr neugierige Einladung an Louise, die ich sehr schätze. Ja.
Du hast es gerade erwähnt, Menschen sind nicht die einzigen Ensemblemitglieder, die diesmal mitspielen.
Genau.
Es gibt auch Pilze.
Es gibt auch Pilze, die jetzt auch Neja besonders, she's a host of the mushrooms, aber ich habe das jetzt übernommen. Es gibt Pilze, weil mich interessiert hat, dass eigentlich häufig, wenn man Installationen hat oder dass man eigentlich versucht, eine Zeit zu fixieren. Also man versucht im Grunde eine Zeit einzufrieren in den Objekten, die man dann besuchen kann. Also es gibt diese, und dann dachte ich möchte unbedingt, wenn ich über Landschaft denke, wo mich immer fasziniert, wenn man irgendwo hintritt, dass etwas verwest und etwas lebt und wächst, und dieses Wachsen und Verwesen wollte ich unbedingt als Teil der Installation haben, als eine Art von unkontrollierbarer Aspekt eines von anderen Bedingungen. Und jetzt sind wir gerade mit Pilzkulturen am Experimentieren. Die wurden gestern übersiedelt. Wir hoffen, es geht ihnen gut. Das muss ich mir heute anschauen, wenn das Radio hier vorbei ist. Und es ist auch interessant, weil natürlich die Strukturen, wie sie wachsen oder welche Formen sie geben oder wie schnell sie wachsen, also diese vitale Kraft, die da drin steckt, ist schon immens. Außerdem schmecken sie auch gut.
Die Kollegen und Kolleginnen werden quasi nach der letzten Vorstellung aufgegessen.
Ich glaube, so lange halten sie nicht. Ich glaube, wir brauchen mehrere Generationen, dass wir, also man wird immer einem anderen Pilz begegnen in der Ausstellung.
Das sind, zählen für mich zu den faszinierendsten Lebewesen, weil man sieht sie so irgendwo zwischen Pflanzen und Tieren, und Ich habe den Eindruck, in letzter Zeit wandert das Bild mehr in Richtung Tier.
Ja, ich finde, ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt ein enges Verhältnis über Wasserversorgung, Luftzufuhr und die damit verbundene Veränderung, oder zum Beispiel ein Myzel ist gebrochen, und das war dann so, oh mein Gott, das ist verletzt. Also, und dann sind aber beide Teile wachsen und fruiten. Also es ist ganz interessant. Es ist ein Lernprozess, sage ich mal so. Und meine Freundin und geschätzte Kollegin Barbara Imhoff hatte eigentlich geträumt von der Besiedlung von meinen Wollobjekten. Und sie hat an der Universität Innsbruck mit Wolle und Myzelen experimentiert. Das wird auch Teil der Installation sein, aber ein Teil ist, auch das misslungene Experiment wird jetzt ausgestellt.
Pilze sind eigenwillig unter Umständen. Sind da irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen getroffen?
Vorsichtsmaßnahmen?
Na, dass sie nicht entkommen und irgendwelchen Schaden anrichten.
Ja, das werden wir noch, das muss ich, glaube ich, heute mir anschauen. Sie sind gerade übersiedelt, also mit den eingewickelten Körpern der Objekte sind auch die Pilze gestern umgesiedelt. Und sie müssen jetzt, wir werden sie heute ansiedeln.
Wenn sie noch da sind.
Wenn sie nicht entkommen sind in der Zwischenzeit.
Kleinen Stadtspaziergang. Zu den faszinierenden Eigenschaften zählt, dass Pilze Lebewesen sind, die aus ganz verschiedenen Quellen Energie gewinnen können. Das ist bei allen anderen nicht so.
Ja, und sie sind halt total abhängig. Also es ist ja interessant, dass ich gemerkt habe, jede Deplatzierung im Raum, also damit ist auch so interessant, dieses abhängige Denken, das eigentlich... Jede Form der Veränderung hat eine Konsequenz. Und ich glaube, das ist etwas, was wir, glaube ich, schnell vergessen, weil wir das in unseren Handlungen vergessen. Und ich bin auch sehr neugierig, wer davon noch übrig sein wird, wenn wir am 11., also da bin ich auch so stolz und sehr neugierig drauf, dass die Finissage am 11. Juli eigentlich nochmal so eine Öffnung sein wird zu einem anderen Experiment, wo ich verschiedene Theoretikerinnen und Künstlerinnen eingeladen habe, eigentlich auf diesen Raum zu reagieren. Und wir gemeinsam in so einem 8-stündigen Score uns einerseits zu der Landschaft im Kunstraum, aber andererseits habe ich auch gebeten, zum Beispiel Dimitri Mlekuč, der an der Universität in Ljubljana Professor ist für Landschaftsarchäologie, eine abwesende Landschaft mitzubringen, wie er das aus seiner Methode macht. Aber ich habe ihn auch eingeladen, die Landschaft der Installation als Landschaftsarchäologe zu lesen. Oder Perel, eine interdisziplinäre Künstlerin, die mit ihrem Körper vielleicht neben den Pilzen und den Wollobjekten zur Frage des Hosts sich dort einfinden wird. Oder Barbara Imhoff, die ich erwähnt habe, die Weltraumarchitektin ist und Designforscherin ist, die dort auch einen Beitrag machen wird. Neja Kokai, die Instrument gebastelt hat, was Metall, Wasser und Glas aufeinandertreffen lässt. Oder Martina Rusam, die Künstlerin ist und Performance-Theoretikerin, die eigentlich sich einfinden wird, zuvor und dann auch auf die Installation reagieren wird. Kai Feldhammer, ein Künstler, der eigentlich Erde abbildet oder Erdschichten abbildet als ein Verfahren. Carla Riel, mit der ich oft gearbeitet habe als Performerin, die aber auch Bildhauerin ist, habe ich gebeten, Landschaft in Stein zu hinterlassen als einen bildnerischen Akt. Und Martina De Domenici ist eine von mir sehr geschätzte Tänzerin, die ich noch nicht so gut kenne, auch eingeladen, wie sie in ihrer Präsenz auf diese Umgebung reagiert mit Bewegung oder ihrer Form der Anwesenheit. Und Adam Schirak, mit dem wir auch schon dramaturgisch zusammengearbeitet haben, Performance-Theoretiker, der aber auch, sag ich mal, als Hobbykoch, den ich gebeten habe, eigentlich übers Kochen, der es liebt, Menschen zu versorgen mit Genüssen und ihn eigentlich gebeten habe, eine Intervention zu machen zur Landschaft und dem Essen. Und vielleicht verknüpft sich das auch mit seinen performativen theoretischen Gedanken. Also das ist nochmal so, und ich werde und wir werden uns da auch mit vielleicht Fragmenten dieser anderen Arbeiten dort wieder einführen. Also das ist so ein Experiment als Finissage, eigentlich wie ein Fest, eine Öffnung, wieder andere Zugangsweisen in diesem Raum heraufzuprovozieren und zu beobachten, was da geschieht in dieser Gleichzeitigkeit. Also kein Nacheinander, sondern ein vielleicht synchrones Miteinander, ein Gewebe, ein Wuchern, eine Nichtkontrollierbarkeit.
Ein multidisziplinäres Wuchern.
Ein multidisziplinäres, ein multikorporales und multidisziplinäres Wuchern. Ja, das ist dann die... Also das ist zur Finissage geplant am 11. Juli zwischen 12 und 20 Uhr.
Auch ein sehr interessanter Punkt, um auf die Pilze nochmal zu rekurrieren. Die sind, weil du vorher gesagt hast, ob sie noch am Leben sind, die sind sowohl sehr empfindlich als auch ungeheuer robust und widerstandsfähig. Jeder, der mal einen schwarzen Schimmel in der Wohnung hatte, weiß, ganze Opern davon zu singen.
Ja, ich bin auch, also ich glaube auch, dass ich zum Teil gerade in Schweden mich auch viel in Landschaften aufhalte, hat, glaube ich, auch was mit der Installation gemacht. Ich bin vollkommen fasziniert über die Flechten und auch die unterschiedlichen, weil die sich ja komplett quasi in so ein Ruhestadium gehen können und dann auch nach 100 Jahren Ruhe, wenn die richtigen Bedingungen und Wasserverhältnisse wieder sind.
Rose von Jericho heißt da eine, glaube ich.
Genau.
Die ist aber nicht wirklich lebendig mehr. Die wird nur grün, aber ich habe eine zu Hause, die kann man alle 20 Jahre gießen und dann wird sie grün.
Und faltet sich auf und wird weich.
Ja, aber so richtig leben tut sie nicht mehr. Sie verändert nur ihre Farbe.
Darf ich mich vielleicht noch bei den Künstlerinnen bedanken, die diese Landschaft, also ein Grundteil dieser Arbeit sind Landschaftsbegegnungen, die ich in Indonesien gemacht habe zwischen Dezember und Januar diesen Jahres. Und da haben mich Freunde, befreundete Künstlerinnen an Orte geführt und die habe ich dann gebeten, sehr subjektiv diese Begegnung aufzuzeichnen. Das sind neben Evan Ahmed, Tita Salina, Yola Yolfanti und Akbar Yumni und auch Günther hat, ich glaube, eine oder zwei dieser Landschaftsbegegnungen aufgezeichnet. Die wollte ich nur noch nennen, des kompletten Halbes.
Wie würdest du Evocation übersetzen? Als Beschwörung, als Anrufung?
Ja, ich glaube, es ist beides. Das sind, glaube ich, diese beiden Prozesse. Und eigentlich ging es aus von einer Performance, die ich in Stockholm gemacht habe, wo ich eigentlich versucht habe, nur über Stimme die Texturen von Landschaften, denen ich begegnet bin, wieder aufzurufen. Und zugleich aber mit Bewegung die Erfahrungen der Texturen auch wieder aufzurufen. Also eigentlich würde ich sagen Aufruf und Beschwörung. Und es folgt, glaube ich, auch meinem seit vielen Jahren Dilemma, wie kann man eigentlich abwesende Landschaften anwesend machen? Also was sind Methoden, die Anwesenheit der Landschaft und was ist das Spezielle, was diese Landschaften eigentlich in uns herausfordern?
Der aktuelle Forschungsstand kann zwischen 30. Juni und 11. Juli 2026 im Weißen Haus, Hegelgasse 14, 1010 Wien überprüft werden. Evocation of Absent Landscapes. Ich danke Claudia Bosse und Günter Auer für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. Ich nicht so psychisch.